ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Meister der musikalischen Moderne. Was bleibt von Pierre Boulez? Herzlich willkommen, am Mikrofon ist Bernd Künzig. Er war einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts und der Moderne, der Komponist und Dirigent Pierre Boulez. Am 26. März 1925, also vor 100 Jahren, wurde er geboren. Mehrere Ensembles hat er gegründet, Institutionen ins Leben gerufen, hat die großen Orchester der Welt geleitet und bei internationalen Festivals wie den Bayreuther Festspielen für Furore gesorgt. Für einige war der Einfluss dieses Verfechters der musikalischen Moderne auch zu groß. Sie warfen ihm sogar diktatorisches Verhalten vor. In seiner Jugend furios bis wütend ein heftiger Kritiker des aus seiner Sicht sklerotischen Musikbetriebs in Frankreich, der die Moderne und die Musik der Zeit verhindert habe. Es folgte eine beispiellose Karriere des Dirigenten und Promoters, der sogar in Direktauftrag durch den französischen Staatspräsidenten ein Institut der musikalischen Forschung ins Leben ruft, eine ganze Musikstadt begründet und für den Konzertsäle in Paris und Berlin gebaut werden und der ein Lebenszentrum im kleinstädtischen Baden-Baden hatte. Was bleibt von seinem Vermächtnis? Welche Rolle spielt der Vermittler für eine Musik der Zukunft in unserer Gegenwart? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit Angela Ida de Benedictis. Sie betreut und verwaltet in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel den Nachlass von Pierre Boulez. Hallo, Frau de Benedictis.
Hallo.
Bei uns ist Cornelius Meister, Dirigent und Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart. Er war 2004 Assistent von Pierre Boulez, als er bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners letztes Werk Parsifal dirigierte. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dabei sein zu können.
Und ich begrüße Marc Sattler, den Dramaturgen für Neue Musik beim Lucerne Festival. Und mit Pierre Boulez, der die Lucerne Festival Academy betreut hat, hat er dramaturgisch zusammengearbeitet.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich frage jetzt gleich mal zu Beginn, was bedeutet Ihnen Pierre Boulez heute? Wer ist er für Sie, Frau de Benedictis?
Als Musikwissenschaftlerin und Beraterin seiner Sammlung, so für mich, er ist die Figur von Pierre Boulez, ist ein zentraler Bezugspunkt. Und nicht nur das in der Bereich der zeitgenössischen Musik oder in der musikalischen Ästhetik der 20. oder 21. Jahrhundert, aber so ganz in Allgemeine. So seine Bedeutung, wenn ich denke, seine Bedeutung als Mensch, Musiker oder auch Intellektueller ist unbestritten, so, ich habe keine anderen Worte. Und egal, ob man ihn als Innovator, Experimentator oder Vermittler von Musik vergangener oder gegenwärtiger Zeiten oder auch als Organisator oder Kritiker, Theoretiker, so, er ist wirklich ein zentraler Bezugspunkt der Geschichte der Musik.
Ja, Herr Meister, wie war für Sie?
Ich bin so dankbar, dass ich eine Person, eine Persönlichkeit kennenlernen konnte, die genau, wie gerade gesagt, unbestritten eine der zentralen Figuren des Musiklebens des 20. Jahrhunderts war. Aber ich Pierre Boulez eben auch als Menschen kennenlernen durfte. Und wir werden sicherlich nachher darauf zu sprechen kommen. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Einzigartiges gewesen.
Und Herr Sattler, für Sie?
Als Michael Häfliger Intendant von Lucerne Festival 1999 wurde, hat er im Folgenden zwei ganz große Erneuerungen ins Leben gerufen. Er hat einmal das Lucerne Festival Orchester gegründet mit Claudio Abbado und dann die Lucerne Festival Academy mit Pierre Boulez. Weil Lucerne Festival war die Verankerung der zeitgenössischen Musikpflege ein ganz wichtiges Anliegen. Und mit Pierre Boulez hatten wir den großen Dirigenten, aber auch großen Musikvermittler, der von sich aus sofort, ja, so eine Akademie möchte ich gerne machen. Und das zeigt eben, dass er da in seinen letzten Lebensjahren von 2004 bis 2015 nochmal eine ganz neue Seite auch seines vermittlerischen Wesens gezeigt hat.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Herr Sattler, das ist eben diese vermittelnde Position und Boulez ist natürlich als Dirigent auch wahrscheinlich etwas bekannter als Komponist. Man kann vielleicht auch sagen, dass die Aufnahmen von ihm vielleicht ein bisschen geläufiger sind als seine eigenen Werke. Und dann spielt natürlich auch der Vermittler, der Pädagoge eine wichtige Rolle. Er hat ja auch sehr, sehr viele Texte geschrieben, eine ganze Vorlesungsreihe am Collège de France gehalten. So Philosophie der Musik könnte man das nennen, die Leitlinien. Jetzt vielleicht sprechen wir erst einmal über den Komponisten, als den er sich ja immer verstanden hat. Er hat ja auch immer gerne gesagt, aufs Dirigieren kann ich gut verzichten, aber nicht auf das Komponieren. Wie sieht denn das aus mit diesem Werk? Was ist das eigentlich für ein Werk oder was ist das Charakteristische an diesem Werk? Auch wie steht das innerhalb der zeitgenössischen Musik oder der Musik des 20. Jahrhunderts? Ist das so ein Klassiker geworden?
Ja, ich denke gerade, weil diese Frage auf meiner Perspektive als Kuratorin seine Sammlung und wenn ich diese Manuskripte und diese Werke sehe, diese Tätigkeit und diese, das ist fast eine Unmöglichkeit des Abschließens. So, es sieht so aus, dass er schreibt und schreibt wieder und revidiert. So, ich sehe in dieser Unmöglichkeit, etwas wirklich zu schließen in einer endgültigen Art. Fast eine Strenge und ein Perfektionismus. So, ich habe nicht ihn persönlich wirklich kennengelernt. Aber wenn ich seine Schrift oder seine Werke schaue, das ist wirklich, die geben so dieses Gefühl von einer Selbstdisziplin fast. Und es ist fast, er möchte immer hinauszugehen von seinem Ergebnis. Alle diese Werke, so wie Plus en Plus oder andere Werke, die auch vier oder fünf Versionen haben, sind wirklich wie eine Aufforderung, sich selbst zu übertreffen. So, das sehe ich in seine Werke und in diese Manuskripte, in diese Art von immer machen, wieder schreiben und bearbeiten und so fort und so weiter.
Wir haben doch meinetwegen bei jemandem wie Beethoven Skizzen und wir spüren, wie er gerungen hat bis zur endgültigen Form. Und damit meine ich jetzt nicht eine Arbeitsweise wie der von Gustav Mahler, wo er nach Aufführungen dann noch etwas geändert hat und für jede Aufführung wieder eine neue Fassung fast schon erstellt hat, eine neue Instrumentation zum Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir Komponisten wie Mozart, von denen wir vermuten, dass sie in ihrem Kopf komponiert haben und wenn sie es aufgeschrieben haben, war es eigentlich dann schon perfekt. Wie war das bei Pierre Boulez? Sie wissen das bestimmt durch die Sammlung.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich würde aber keinen Vergleich mit Mozart oder Beethoven oder anderen Komponisten. Also ich würde mehr vergleichen mit dieser Boulez-Komposition, praktisch mit so Komponisten wie Stockhausen oder Nono de Berio oder seine Zeitgenossen. Bei Boulez, es ist unglaublich, weil er arbeitet fast immer dasselbe Material, aber immer in neue Konstellationen. Und es ist fast eine Wille, dieses Material in neue Konstellationen zu entdecken. Und ich glaube, das hat auch mit seiner Unmöglichkeit, etwas wirklich zu beenden, auch, weil er sucht immer etwas anderes. Er startet wie alle anderen Komponisten mit einer Serie oder einer rhythmischen Konstellation und dann er fängt zu schreiben, zu kopieren, zu schreiben, zu bearbeiten. Und es ist wirklich faszinierend, wie viel Material es gibt für jede Komposition bei Boulez.
Wir haben diesen Sommer ein Kosmos Pierre Boulez. Und das beschreibt vielleicht auch schon, dass das ein unergründlicher Kosmos ist. Wir werden in 10 Konzerten Musik von Pierre Boulez hören. Und darunter sind zum Beispiel ganz frühe Werke, wie die Notation für Klavier 1945 geschrieben, die aber dann später in den 70er Jahren von Pierre Boulez orchestriert worden sind und wo dieses Schaffensprinzip, was Angela de Benedictis gerade erwähnt hatte, da hat er eigentlich ein frühes Werk genommen und hat das nochmal weiter auswuchern lassen, in weiter neu komponieren lassen in diese großartigen Orchesterstücke. Und das ist natürlich sehr faszinierend, wenn man das auch unmittelbar gegenüberstellen kann.
Ich würde gerne mal ein Stück hören von Boulez. dass wir mal so ein bisschen einen Klangeindruck haben, das sind jetzt eben die erwähnten, von Herrn Sattler erwähnten Notation von 1945. Das ist das, was er auch so als sein Opus 1, er hat davor auch noch Stücke geschrieben, aber das hat er als sein Opus 1 eigentlich gelten lassen. Das ist dann lange Zeit verschütt gegangen in einer Rolle. Er hat es dann wieder zurückbekommen und, wie Herr Sattler eben gesagt hat, es ist bearbeitet worden für Orchester. Aber wir hören hier mal die Nummer 2 für Klavier. Also wenn wir so ein Stück hören, das ist ja ziemlich heftig. Die Notationen sind nicht alle so, aber dieser Gestus, der war für den frühen Boulez eigentlich schon sehr charakteristisch. Das ist sehr heftig, das ist ein sehr atonales Stück, das teilweise arbeitet das mit Clustern. Sehr furios eigentlich und es ist sehr, sehr schwer für den Pianisten zu spielen. Also das setzt eine große Virtuosität voraus. Nun war Boulez selber auch ein großartiger Pianist und er hat es eben bearbeitet für Orchester, für ein sehr, sehr großes Orchester. Da geht seine Erfahrung als Dirigent mit rein. Wie sehr sind diese Stücke eigentlich mit ihm verkoppelt? Weil er hat natürlich auch in seiner Karriere versucht, diese Stücke auch durchzusetzen, hat sie deswegen auch selbst gespielt und auch selbst dirigiert. Also so hat er eigentlich auch das Dirigieren gelernt. Und sind diese Werke denn jetzt an ihn so gekoppelt, auch als Musiker? Oder sind die ganz frei? Also ist jetzt auch die Frage, Herr Meister, machen Sie viel Boulez?
Ich habe gerade die Notation in den letzten Monaten gleich zweimal aufgeführt. Einmal mit dem Staatsorchester Stuttgart und ein weiteres Mal mit dem HR-Symphonieorchester. Bei diesen Konzerten in Frankfurt haben wir tatsächlich auch die Klavierfassung, wie die ja aus 12 Sätzen besteht, Dus-Notation, in einem Konzert vereinigt mit den 5 Sätzen für großes Orchester. Und dieser Satz Nummer 2, den wir gerade in der Klavierfassung gehört haben, den hat Boulez, wenn er selber seine Werke dirigiert, hat üblicherweise ans Ende gestellt. Er selber hat davon gesprochen, dass die Reihenfolge eigentlich nicht festgelegt sei, aber dass er selber vermutet, dass jeder andere Satz nach dieser doch sehr heftigen Nummer 2 ein bisschen untergehen könnte. Sodass also auch ich natürlich die Nummer 2 dann ans Ende gestellt habe. Großes Orchester ist fast ein bisschen untertrieben, denn tatsächlich handelt es sich allein bei den Streichern um 18 erste Violinen, also noch 2 mehr als die sonst in der auch Spätromantik üblichen 16, 14, 12, 10 Streicher, also 10 Kontrabässe. Und jeder dieser Streicher spielt eine einzelne Stimme. Also es gibt niemanden im Raum, der mit einer anderen Person die gleiche Stimme sich teilen würde. Also eine unglaubliche Arbeit, nicht nur Schreibarbeit, die Pierre Boulez sich gemacht hat, also die Partituren sind, ich weiß nicht, DIN A1 oder so ähnlich groß, sondern natürlich auch eine unglaubliche Kopfarbeit. Und ich selber bin mir sicher und habe das auch gespürt in der Zusammenarbeit mit ihm, er selber konnte in seinem Kopf diese, ich weiß nicht, über 100 Stimmen auch wirklich hören, in seinem inneren Ohr. Das hat ihn ausgezeichnet.
Das kann ich bestätigen, weil wir 2005 diese 4 Orchesternotationen mit dem Orchester der Luzern Festival Academy unter der Leitung von Pierre Boulez einstudiert haben und aufgeführt haben. Und es war unglaublich, wie er in den Proben diese vielen Orchesterstimmen wunderbar organisiert hat und vor allem aber auch einen musikalischen Furor entwickelt hatte. Er hatte auch, wie Cornelius Meister, die 2. Notation ans Ende gestellt und es wurde dann nochmal als Zugabe wiederholt.
Ja, vielleicht können wir da auch nochmal zurückspringen. Also die in der Zeit, das war ja ein bisschen schwierig, auch diese Stücke durchzusetzen. Und jetzt abgesehen davon, dass in Frankreich zum Beispiel diese klassische Moderne, also die Wiener Schule, praktisch unbekannt war. Das ist ja etwas, was Pierre Boulez dann auch auf das Podium gesetzt hat, quasi so als die Vorläufer des eigenen. Und damit hängt ja auch zusammen, dass er sehr, sehr viele Institutionen und Ensemble gegründet hat. Also in den 50er Jahren war das schon der Domaine Musical in Paris am Théâtre de Marigny, wo er als Bühnenmusiker gearbeitet hat. Das sind ja seine ökonomischen Anfänge sozusagen, sonst hätte er das gar nicht gemacht. Aber der Theaterleiter hat ihm dieses quasi Ensemble geschenkt, womit er das verwirklichen konnte. Dann ist später eben in Frankreich das Ensemble Intercontemporain dazugekommen, dann ganz wesentlich natürlich ein elektronisches Forschungsinstitut, der IRCAM. Und mit dem Irrkamm hat er im Grunde ein spätes, dann nochmal elektronisches Stück, live elektronisches Stück mit Ensemble, mit dem Ensemble Intercontemporain realisiert, Repon, das nun wirklich auch um die Welt gegangen ist. Und dann später kam eben auch zum Beispiel sowas dazu wie die Lucerne Festival Academy, wo man natürlich auch seine Stücke gespielt hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt eine Durchsetzung vom eigenen? Also ist das quasi nur eine Art von Selbstverwirklichung oder sind diese ganzen Dinge, diese Aktivitäten, die er gemacht hat, also das Komponieren und dieses ins Leben rufen von solchen Institutionen und Ensembles, wirklich ein Dienst an der Sache der Musik, also an der Zukunft der Musik?
Ich würde das als Dienst an der Zukunft der Musik ansehen. Das IRCAM leistet jetzt ja immer auch noch wunderbare Forschungs- und Ausbildungsarbeit und gibt vielen jungen Komponistinnen und Komponisten grandiose Möglichkeiten. Das Ensemble Intercontemporain hat natürlich nebst der Pflege der Werke von Boulez unglaublich viele Uraufführungen und andere Werke mit auf die Welt gebracht. Und insofern hat Pierre Boulez durch diese Institution diese Zukunftsentwicklung einfach ermöglicht und einen Grund gesetzt. Und das ist was ganz Wichtiges. Wir sehen ja heutzutage, wie schwierig es in Zeiten der knappen Kassen ist, dass die Institutionen, dass es wahrscheinlich solche Neugründungen undenkbar sind. Wir können froh sein, dass es in Frankreich diese beiden Institutionen gibt und die Lucerne Festival Academy. Ja, er hat auch viele seiner Werke dort gespielt, aber er hat immer auch den Kanon, den er für wichtig empfand für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, hat er gepflegt, hat Elliot Carter gespielt, er hat Harrison Birdwistle gespielt, wir haben Helmut Lachemann gespielt, wir haben Stockhausen gespielt, wir haben Berio gespielt. Wir haben dazu auch Auftragswerke an junge Komponisten, das war ihm sehr wichtig. Er hat also regelmäßig junge Komponisten beauftragt, auch zu schreiben. Insofern ist das keine Akademie Pierre Boulez gewesen, sondern es war eine Akademie für neue Musik oder ist eine Akademie für neue Musik.
Vielleicht lässt sich auch eine Parallele zur heutigen Zeit ziehen. In unserer Zeit erleben wir es doch, dass Emotionen von den Neurowissenschaften, ich sage mal, versucht werden, erklärt werden zu können. So, also dass bestimmte emotionale Regungen in unserem Inneren durch chemisch-biologische Prozesse naturwissenschaftlich erfassbar werden könnten. Und ich weiß nicht, ob es angemessen ist, aber es erinnert mich ein bisschen an das, was Pierre Boulez und sein Kreis eben, nun muss man sagen, 70 Jahre vor unserer Zeit mit der Musik angestellt haben, dass sie tatsächlich die Parameter, aus denen Töne, Klänge, Geräusche bestehen, also wie laut, wie leise, wie schnell, wie langsam, wie ist der Einschwingvorgang, handelt es sich um eine Sinuswelle oder um etwas anderes, also alles, womit wir eigentlich zweifelsfrei und eindeutig Töne beschreiben können, das tatsächlich auch auf diese Art und Weise einmal katalogisieren oder organisieren zu können. Und in dieser Zeit, in der die Elektronik ja enorme Fortschritte gemacht hat, hat man sich dessen dann auch bedient. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden, aber es erinnert mich ein bisschen an das, was wir heute eben mit den Neurowissenschaften erleben.
Wie sieht denn diese Art von musikalischer Zukunft aus, die sich Boulez da gedacht hat? Also er wollte ja ein Stück weit auch aus dieser Tradition, sagen wir mal, der westlichen klassischen Musik auch ein Stück weit ausbrechen. Er hat ja ein großes Interesse auch gehabt an außereuropäischer Musik. Ich gab es sogar mal den Wunsch, in den frühen Jahren Musikethnologe zu werden. Da hat er sich immer sehr stark dafür interessiert. Und dann gab es eben diese Art von Technologie, diese Technifizierung von Musik, sage ich mal, also die mit der elektronischen Musik verbunden war. Und das war am Anfang natürlich mit gewissen Geburtsschwierigkeiten verbunden. Und dann gab es eben diese Gründung des IRCAM, diese Entwicklung der Live-Elektronik, wo natürlich unglaublich viel an Computer auch abgegeben wird, an intelligente Computerprogramme, die Klangverläufe mitlesen können, die Partituren mitlesen können und dann Klänge verwandeln. Also das ist ja nicht mehr ganz von dieser Welt, das ist immer mal so, nicht ganz von dieser menschlichen Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das so ein Abgeben an so eine Art von Technokratie? Also wo bleibt in dieser Zukunft der Musik das Menschliche?
Da hat Pierre Boulez 1955 ja einen ganz entscheidenden Text schon veröffentlicht. Der Text war überschrieben mit einem Titel von Paul Klee, An der Grenze des Fruchtlandes. Er beschäftigt sich in diesem frühen Text mit der Rolle der Elektronik. Er sieht einerseits eine große Zukunft, auch für die musikalische Weiterentwicklung, aber er warnt natürlich auch in diesem Text, und das ist sozusagen die andere Seite des Fruchtlandes, das Ödland. Und da spricht er aus eigenen Erfahrungen, die er gehabt hat in dieser Zeit mit dem Serialismus, wo er auch gesehen hat, dass er mit Polyphonie X zum Beispiel zu weit gegangen ist. Das ist zu stark konstruiert und das Musikalische zu wenig vorhanden im kompositorischen Prozess und im Werk selber, weswegen er es zurückgezogen hat. Aber auch, dass die Elektronik, und das scheint mir fast auch eine Ansage zu sein, für uns, die wir heute mit KI uns beschäftigen müssen, dass wir immer mit dem menschlichen Maß und mit der menschlichen Form von Organisation, Freiheit umgehen müssen. Also er war nicht ein blinder Verfechter, sondern er hat diesen Prozess der Weiterentwicklung, des technologischen Fortschritts unglaublich selbstkritisch reflektiert und begleitet.
Ich würde aber auch diese Experimentierung mit Technologie und elektronischer Musik auch in Kontext setzen, weil so wir sprechen heute über Technologie, aber manchmal vergessen wir, was dieses elektronische Studio für diese Komponisten damals nach dem Krieg, so diese Erfahrung war. Und wenn wir denken, so haben wir den Text von Boulez erwähnt, und solche Texte haben auch Komponisten so wie Stockhausen oder Berio auch geschrieben, so alle Komponisten, die diese Erfahrung mit elektronischer Musik gemacht haben und fast eine neue Welt entdeckt haben. Und Boulez war einer der Ersten, der diese Welt entdeckt und experimentiert hat. Ich finde es sehr interessant, in diesem Kontext immer beobachten diese Netz, die damals auch Boulez kreiert hat. So, und mit Domaine Musical, da Boulez hat so wirklich ein Netz, auch mit Stockhausen in Deutschland, mit Berio in Italien, die dann fast dasselbe gemacht hat mit Incontri Musicali. Und es war fast die gleiche Erfahrung mit elektronischer Musik. Die haben fast alle zusammen, nicht dieselbe Sache, aber die haben etwas experimentiert, um eine neue Welt der Musik, so eine neue Art von Komponieren zu entdecken. Die Frage ist, hat er das gedacht als ein neues Instrument oder eine neue Art, um zu komponieren? Und es ist fast alles zusammen dann gebunden.
1958, das ist die Übersiedelung von Pierre Boulez nach Deutschland, nämlich nach Baden-Baden. Und das war auch ein bisschen eine Abkehr von diesem, ja, konservativen Musikbetrieb in Frankreich. Und Boulez ist dann Anfang der 70er Jahre eben zurückgegangen nach Paris, um eben das IRCAM zu gründen. Nun fällt das nicht vom Himmel, sondern das war ein Anruf, den er bekommen hat vom damaligen Staatspräsidenten Georges Pompidou. Und der wollte ihn eben wieder zurückhaben in Frankreich, und Boulez hat wohl gesagt, ich habe eigentlich alles, ich weiß gar nicht, warum ich zurückkommen soll, aber es gäbe da noch etwas. Und dann hat er im Grunde genommen diese Gründung des IRCAM eigentlich eingefordert, und das sind ja Millionen Gelder reingeflossen. Sowas gab es eigentlich im 20. Jahrhundert und gibt es wahrscheinlich auch heute nicht mehr. Das hat es vielleicht mal im 19. Jahrhundert gegeben bei Richard Wagner, dass man da ein Festspielhaus hingestellt hat. Ihm hat man eben dieses IRCAM hingestellt, und er konnte damit eben Repin verwirklichen. Und Frau de Benedicte, Sie haben das vorhin gesagt, das war ein Stück weit ja auch vorher schon, dass man diese Netzwerke entwickelt hat und natürlich da auch ein bisschen dann so musikalische Macht gehabt hat. Und das wurde ihm ja auch teilweise negativ vorgehalten. Also, dass er auch, naja, ein bisschen despotisch war, absolutistisch gar. Und es gab auch diesen Spruch, la musique c'est moi, über Boulez. Würden Sie das so sehen heute?
Es ist sehr interessant, weil, ja, stimmt, er hat diese IRCAM mit dieser, sage ich mal, fast Macht gegründet, aber die, zum Beispiel als Direktor der musikalischen Abteilung, er hat nicht sich selbst als Direktor genannt, aber er hat Berio gefragt. Ich sehe immer in diese Sache, die er gemacht hat mit Irkama oder mit Domain Musical oder mit alle Sache, die er gegründet hat. Er hat nicht für sich selbst gearbeitet, aber für die Musik. Und nicht für Kolleginnen oder Kollegen, aber wirklich für die musikalische Umwelt. Und ich glaube, es ist auch einfach, das Wort Macht zu benutzen, wenn jemand arbeitet oder etwas macht, wenn jemand etwas erreicht. So, ich würde mehr denken, was er mit dieser Irkam dann gemacht hat. Und dann, ich würde das Wort Macht nicht mehr benutzen.
Ich war zweimal als Dirigent zu Gast beim Ensemble Intercontemporain und war beeindruckt davon, dass die Musikerinnen und Musiker, die dort ja fest angestellt sind, eigentlich alle zu der damaligen Zeit, ja, fast alle noch von Pierre Boulez persönlich ausgesucht worden waren und eingestellt worden waren. Und er hatte ganz offensichtlich ein Interesse daran, Musikerinnen und Musiker um sich zu scharen, die einerseits natürlich ihr Instrument hervorragend spielen können, aber andererseits neugierig darauf waren, so wie er selbst auch, auf ihren Instrumenten neuartige Klänge hervorzubringen. Also eine Geige in einer Weise zu verwenden, wie sie vielleicht vorher noch nie gespielt worden war. Er war interessiert daran, Menschen um sich zu haben, die über das Spielen in einem, naja, Orchester kann man das nicht nennen, Ensemble ist in unserem deutschen Sprachgebrauch vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, also irgendetwas dazwischen, agieren und gleichzeitig aber unglaublich intellektuell interessiert sind an der Musik, aber auch an allem Weiteren. Also da sind hochgebildete Menschen, die zusammenkommen, die tatsächlich auch einfordern, dass man auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Sie freuen sich, wenn die Komponistinnen und Komponisten bei den Proben dabei sind. Sie erwarten das eigentlich auch. Und wenn dann also ein Komponist wirklich was auf dem Kasten hat, dann entstehen da Diskussionen auf höchstem Niveau. Also eine im besten Sinne sehr selbstbestimmt arbeitende Gemeinschaft. Und das ist etwas, was ich auch als Pierre Boulez einen seiner zentralen Wesenszüge beschreiben würde.
Vielleicht gehen wir auch noch mal auf den Pädagogen oder den Vermittler ein, Herr Sattler, denn bei der Lucerne Festival Academy hat er natürlich auch seine Stücke gemacht. Er hat natürlich auch die klassische Moderne aufs Programm gesetzt und er hat natürlich als Dirigent eine bestimmte Sichtweise darauf gehabt. Wie hat er das jetzt vermittelt? Sind das dann sozusagen alles unter ihm kleine Boulez geworden?
Nein, das würde ich nie so sehen. Ich möchte aber noch etwas sagen zu dem Netzwerk und dem Thema Macht. Ich würde den Begriff Einfluss hier noch hinzunehmen. Im Jahr 2000, zu seinem 75. Geburtstag, hat er dank dieser Netzwerke, die er hat, zum Beispiel die Verbindung zu den tollen Orchestern wie in Amerika, Cleveland, Chicago, aber auch London Symphony Orchester, wurde er eingeladen und hat er gesagt, ja, ich komme zu meinem 75. Geburtstag, ich möchte aber auch, dass es 3 Auftragswerke gibt. Und Olga Neuwirth, Peter Oetwesch, George Benjamin wurden beauftragt, neue Werke zu schreiben, die er dann in seinen Geburtstagskonzerten uraufgeführt hat. In dem Sinne hat er also seinen Einfluss, möchte ich sagen, da auch nicht nur für seine Werke, sondern auch für die jüngerer und anderer Komponisten eingesetzt. Das haben wir auch schon vorher erwähnt. Und zu Ihrer Frage, wie er als Dirigent war. Es ging hier nicht um einen sogenannten Personalstil, den die anderen Dirigenten lernen und kopieren mussten, sondern wie bei allen großen Dirigenten, es ging um das Metier. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir beim Lucerne Festival mit Meisterkursen von Bernhard Haitink und Pierre Boulez 2 unglaublich tolle Vermittler hatten, denen es wirklich um ganz technische, analytische, klare Kommunikation mit dem Orchester ging. Das war, was vermittelt und gelernt wurde. Und da war er dank seiner auch wirklich kompositorischen Fähigkeit und dann aber auch schlagtechnischen Fähigkeit war er ein unglaublich wichtiger Lehrer. Unter anderem zum Beispiel Pablo Heras Casado, der dann 2007 nach einem Meisterkurs eine tolle Karriere gestartet hat.
Und Pablo Heras Casado, der hat in Bayreuth jetzt den jüngsten Parsifal auch dirigiert. Wie Boulez eben auch, das gehört zu seiner Dirigentenkarriere ganz maßgeblich, die Bayreuther Festspiele. Das ist das erste Mal, dass er 1966 in Bayreuth im Parsifal dirigiert hat. Und dann gab es natürlich, damit ist er sicherlich international weltberühmt geworden, also berühmter jedenfalls als nicht nur als Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra oder der New York Philharmonic in den 70er Jahren, eben durch die Aufführung des sogenannten Jahrhundertrings in Bayreuth 1976 bis 1980. Dieser Ring war am Anfang ein Riesenskandal, das lag auch an der Regie von Patrice Chéreau, und am Ende hat sich das gewandelt in einen Riesentriumph mit 90 Minuten Beifall. Und das ist ein Dirigent, der aber ein paar Jahre davor, nämlich 1967, in einem Spiegel-Interview gesagt hat, sprengt die Opernhäuser in die Luft, weil ihm das alles irgendwie zu konventionell war und nicht richtig gepasst hat. Das ist eine ziemlich radikale Geste. Herr Meister, können Sie das als Operndirigent verstehen, dass man mal so Opernhäuser in die Luft sprengen will? Und hat das eine Konsequenz gehabt, auch für Sie?
Eigentlich hätte dieser Satz auch von Richard Wagner stammen können. Also die Bayreuther Festspiele sind ja gerade in diesem Geist entstanden, weil er glaubte, dass das Kunstwerk der Zukunft und insbesondere seine eigenen Werke eben an einem normalen, konventionellen Opernhaus nicht angemessen aufgeführt werden können. Und was man aber heute manchmal außer Acht lässt, nicht nur im Publikum gab es massive Skandale. Ja, Sie haben es erwähnt, auch wegen Patrice Chéreaus für damalige Verhältnisse, für einige abstoßende Inszenierungen. Heute ist das Kult. Sondern auch, weil es auch im Orchester der Bayreuther Festspiele eine große Ablehnung gegenüber Pierre Boulez gab. Also deswegen war dann seine Wiederkehr im Jahr 2004 ein ganz besonderer Moment. Es war ja im Orchester, ich vermute, niemand mehr dabei, der, oder vielleicht ein, zwei, die noch gespielt, ja, vielleicht ein paar mehr, die 1980 noch gespielt hatten, das schon. Aber man wusste das aus Erzählungen. Und ich glaube, es war für beide Seiten dann sehr, sehr beglückend.
Ja, wenn Sie das jetzt so sagen, und Sie haben ihn ja da als Assistenten erlebt. Also wie sehr hat denn diese Art von Interpretation, die er da gemacht hat, auch so musikalische Bilder verändert? Also jetzt speziell auch auf die Wagner-Rezeption betrachtet. Sie haben ja von dem Widerstand gesprochen, den es aus dem Orchester damals in den 70er Jahren eben durchaus auch gegen ihn gab, aber 2004 eben nicht. Ist diese Änderung da auch auf ihn zurückzuführen?
Er war damals, wenn ich mich recht erinnere, 78 Jahre alt. Aber Pierre Boulez war derjenige, von dem man sagte, dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass Christoph Schlingensief nur als Regisseur verpflichtet wurde, sondern auch gehalten wurde. Es gab ja in der damaligen Premierenjahr, und das ging ja also täglich durch die Zeitungen, also es gab jeden Tag etwas, worüber berichtet werden konnte. Und Pierre Boulez, es wäre ja ein leichtes gewesen für ihn zu sagen, nein, Entschuldigung, ich möchte hier meine Ruhe haben und ich konzentriere mich auf die Musik. Das Gegenteil war der Fall. Er war in seinem hohen Alter derjenige, der neugierig war. Er hatte Patrice Chéreau an seiner Seite unterstützt und er hat Christoph Schlingensief unterstützt. Und deswegen würde ich sehr bejahen, dass er weit über die Musik hinaus eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Uns allen immer wieder vor Augen zu führen, es ist doch egal, ob wir gerade etwas noch nicht verstehen. Vielleicht liegt es an uns, dass wir es nicht verstehen und nicht an der Sache und nicht an demjenigen, der etwas gerade kreiert. Wir müssen uns die Augen öffnen, wenn wir etwas noch nicht verstehen.
Ja, das ist eben auch ein interessanter Aspekt, weil wir sprechen natürlich hier über etwas, was er vermittelt hat. Und da geht es natürlich auch um die Moderne und um den Fortschritt, also um etwas Neues, etwas Unbekanntes hineinzubringen. Das ist ja jetzt gerade in unserer Zeit nun nicht gerade en vogue, würde ich mal sagen. Es gibt ja da überall auf jeden Ebenen so einen gewissen Backlash. Ich würde das auch sagen ästhetisch, also dass bestimmte Dinge der Moderne eben gar nicht mehr gefragt sind. Und Boulez hat natürlich immer noch an den Fortschritt geglaubt. Wir sind da heute wirklich ein bisschen skeptischer. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt nur ein ästhetisches Problem bei ihm gewesen? Ist das, ja, sozusagen, auch wenn wir an die neue Musik denken, ist das in dieser neuen Musikblase, sage ich jetzt mal, provozierend verhaftet gewesen? Oder ist das durchaus etwas, was politisch eben weiterdenkt, also was in Gesellschaft hineinwirkt, was er da auch gemacht hat und woran er geglaubt hat und was er letztendlich auch dadurch eben auch vermittelt hat?
Im 71, er war so in New York, ein Philharmonic Orchester, Und damals war in New York auch ein anderer Komponist und Dirigent, der Bruno Maderna. Und es gab eine Umfrage der New York Times. Wer ist der bessere Dirigent, Toscanini oder Boulez? Maderna auch wurde gefragt. Und er sagte, ohne keine Zweifel, Boulez. Weil Boulez, es ist kein lebendiges Metronom, als normalerweise die Leute denken. Aber er hat so fast diese Kampf ohne diesen Dirigentenstar gemacht. Dank Boulez, sagt Maderna, sowohl in London als auch hier in New York oder überall, die Musik ist geändert. So die Art auch, die Musik zu hören, ist geändert. Und ich finde diesen Satz von einem anderen Komponist, die auch in den USA tätig war, so wichtig, auch um zu verstehen, wie auch diese neue Art zu dirigieren von Boulez damals wichtig war.
Ich möchte auf Ihre Frage antworten, dass wahrscheinlich Pierre Boulez die eigenen Gefühle oder die Gefühle der Zuhörer nicht so stark interessiert haben. Ich habe darüber mit Wolfgang Riem, der ja dann der Nachfolger von Pierre Boulez der Lucerne Festival Academy wurde, haben wir viel über Pierre Boulez gesprochen. Und Wolfgang Riem hat sich unglaublich dem Werk von Pierre Boulez ausgekannt, hat ihn sehr geschätzt. Und er hat in seiner berühmten Adorno-Rede, als Pierre Boulez den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt bekommen hat, hat er in seiner Laudatio gesagt, dass er bei Pierre Boulez eine nahezu triebhafte, genuine kompositorische Energie spürt. Und da würde ich jetzt einfach tatsächlich, wie auch Wolfgang Riem sagt, das Komponieren, das Arbeiten im Material, das ist die Arbeit und Aufgabe des Komponisten. Und für die Gefühle haben sie sich dann, glaube ich, nicht so zuständig gefühlt.
Und um das vielleicht zusammenzufassen und auf das zurückzukommen, was Sie, Herr Künzig, vorhin angesprochen haben, inwieweit das über die Musik hinausgeht und vielleicht gesellschaftliche Relevanz hat, diese Haltung, ich selber bin weniger wichtig als das Werk. Ich diene der Sache und ich schreibe auch denjenigen, die dann zuhören, nicht eine bestimmte Interpretation vor, sondern ich bemühe mich, das Werk als Interpret zum Klingen zu bringen, aber dränge mich selber nicht in den Vordergrund, weder als Person noch mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen. Das hat dann aus meiner Sicht eine sehr hohe gesellschaftliche Relevanz, weil es ja eine ganz bestimmte Geisteshaltung zum Ausdruck bringt.
Ja, dann fragen wir mal abschließend, wie Sie das sehen. Hat jetzt Boulez der Musik die Zukunft gesichert? Von Benediktis.
Das ist wirklich eine komplexe Frage. Also, so der Zukunft kann nicht nie garantiert werden. So. Ich glaube, dass er hat mit seinem eigenen Werk und mit so sein Wirken und eine unglaubliche Erbe gelassen. Ob jetzt diese so als gesichert ist, das hat so viele Faktoren, das hängt ab so viele Faktoren ab, so kulturellen, sozialen, politischen. Es ist schwierig, ich würde mehr vielleicht diese Frage an Leute so genau wie Herr Sattler oder Herr Meister richten. Für meine Seite als Kuratorin seiner Sammlung, ich würde einerseits ja sagen, aber dann auch an der anderen Seite sagen, das hängt wirklich ab zu vielen Faktoren, die vielleicht, ja, uns, wir könnten darüber nicht so eine bestimmte Frage geben. Ich würde ja sagen, aber, mit einem Aber.
Wir haben ja schon erwähnt, dass er durch die Gründung von Institutionen wie das IRCAM, das Ensemble Intercontemporain oder der Lucerne Festival Academy, da eine Basis gelegt hat, auf der weitere Entwicklung geschehen kann. Ich finde, dass auch von Ihnen, Herr Künzig, ein ganz nachdenklicher Satz gesagt wurde, was passiert eigentlich mit dieser Vorwärtsbewegung und mit dieses in die Zukunft denken der Musik. Und da haben wir natürlich mit Pierre Boulez und auch dem letztes Jahr verstorbenen Wolfgang Riem Menschen gehabt, die da wirklich für die neue Musik eingestanden sind, mit Wort und Tat. Und Pierre Boulez hat einmal gesagt, 1960, es geht darum, durch die Regelung aller Sinne zum Unbekannten zu gelangen. Diese Weiterentwicklung und dieses Unbekannte, auch was Herr Meister vorhin gesagt hat, dass er jemanden wie Schlingensief gesagt hat, ja, bitte, das ist ein Statement und das wurde damals gemacht und das hat jetzt sein Recht hier und mal schauen, wo wir damit später hinkommen und wie darauf später geschaut wird. Diesen avantgardistischen Zug, den vermisse ich natürlich in einer Zeit, wo Kultur noch mehr funktionieren muss und sich rechnen muss und vor allem auch bestimmten neuen Art der Vermittlung über Social Media dann unter die Räder kommt. Also das ist etwas, wo natürlich dann man sagen kann, wir gehen gerade in eine Zukunft, die Pierre Boulez sich wahrscheinlich anders vorgestellt hat.
Ich würde mir wünschen, dass die Forschung über Pierre Boulez in den nächsten Jahren nicht nachlässt und dass die Notenausgaben seiner Werke noch in stärkerem Maße tatsächlich das wiedergeben, was sein letzter Wille im Hinblick auf einzelne Werke ist. Ich möchte ein Beispiel geben. Es gibt das berühmte Werk Rituel in Memoriam Bruno Maderna. Ja. Ein Werk, was, es ist schon einige Jahre her, dass ich es dirigiert habe, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, aus 8 Orchestergruppen besteht. Die kleinste Gruppe besteht nur aus einem Schlagzeuger und einer Oboe. Die anderen Gruppen sind unterschiedlich groß. Alle 8 Gruppen beinhalten immer ein Schlaginstrument. Er war ja in den jungen Jahren sehr beeinflusst von Olivier Messiaen. Die außereuropäischen Einflüsse waren wichtig für ihn. In jeder dieser 8 Gruppen gibt es Clavis, also die Holzstäbe, die so ein ostinatives Tschum, Tschum, Tschum. In unterschiedlichen, also es mischt sich dann diese 8 Gruppen und ich als Dirigent dirigiere aber nicht das Metrum, sondern organisiere das. In der Partitur steht aber leider nicht, in der Partitur, die man heutzutage bekommt, dass Pierre Boulez, nachdem er das Werk selber aufgeführt hatte, zu der Erkenntnis gelangt ist, dass die 8 Gruppen im Raum verteilt um das Publikum anzuordnen sind. Also sein ursprünglicher Gedanke, dass alle 8 Gruppen auf der Bühne sind, hat sich dann nicht eingelöst und er selber hat das geändert. Diese wichtige Information findet sich aber nicht in der Partitur. Diese zentrale Information. Also das ist ein Beispiel dafür, wie schlimmstenfalls, wenn nach und nach nicht mehr genügend Menschen am Leben sind, die das noch wissen, wie er das selber aufführen wollte, dass diese Informationen verloren gehen. Deswegen auf die Frage, ja, Pierre Boulez und die Zukunft. Ich glaube, diese zentrale Basis, diese Forschung und diese auch Publikation darüber, die ist die Voraussetzung dafür, dass wir hoffentlich dann eben auch einen 150., einen 200., einen 250. Geburtstag von Pierre Boulez mit vielleicht sogar noch größerem Wissen über sein Werk feiern können.
Darf ich bei Herrn Meister mich bedanken, weil Sie haben so einen so wichtigen Punkt wirklich in diesem Moment erwähnt. Weil wenn ich denke an Werke oder Manuskripte, die zum Beispiel in seinem Nachlass sind, es gibt so viele Manuskripte oder Versionen von Werken oder Änderungen, die er nach der Uraufführung gemacht hat, die nicht findbar sind in die gedruckten Partituren.
Ja.
Und eigentlich, das ist so ein wichtiger Punkt wirklich. Und es wäre so wichtig, dass zusammen der Performer und der Wissenschaftler und der Verlag zusammen wieder eine neue Art Zusammenarbeit wirklich mit solchen Werken machen, um auch die letzte Änderung bekannt zu machen. Aber das betrifft wirklich fast alle Werke von Boulez. Wenn wir das alle Werke von Boulez lesen, in seinem Inventar zum Beispiel, fast alle sind entweder unveröffentlicht oder zurückgezogen oder unvollendet oder haben erste, zweite, dritte, wie schon gesagt, vierte Fassungen. Aber er hat immer noch etwas Neues gemacht. Und das wäre wirklich so interessant, diese letzten Notizen oder Eintragungen bekannt zu machen. Vielen Dank, Herr Meister.
Ja. Hoffen wir, dass es nicht so lange dauert wie bei Gustav Mahler.
Nein. Auf Ende, ja.
Dann hat Boulez nicht nur der Musik die Zukunft gesichert, sondern damit ist auch die Zukunft von Pierre Boulez wahrscheinlich gesichert. Um die besondere Persönlichkeit des Komponisten, Dirigenten und Musikvermittlers Pierre Boulez ging es heute aus Anlass seines 100. Geburtstages. Über die künstlerische Lebensbilanz von Pierre Boulez diskutierten Angela Ida de Benedictis, die Sachwalterin über den Nachlass von Boulez in der Paul-Sacher-Stiftung, der Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und Assistent von Boulez' Bayreuther Parsifal 2004, Cornelius Meister, und Mark Sattler, der Dramaturg der von Boulez gegründeten Lucerne Festival Academy. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Und das war unser heutiges Forum. Mein Name ist Bernd Künzig. Machen Sie es gut.